Wohnen, für die meisten von uns selbstverständlich, für Menschen im Rollstuhl oft eine grosse Herausforderung. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Querschnitt, der Podcast von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Ich bin Viviane Speranda. Für unseren Gast, Delia Guggenheim, bedeutet Wohnen vor allem eins: Selbstständigkeit, Normalität und ein Ort, wo Inklusion nicht nur ein Schlagwort ist, sondern gelebte Realität. Delia ist seit bald einem Jahr querschnittgelähmt. Seit ein paar Monaten wohnt sie in der ParaWG in Zürich, einer inklusiven WG, wo Menschen mit und ohne Rollstuhl zusammen unter einem Dach leben. Delia, schön bist du
da. Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Wenn du so ein bisschen ans Thema Wohnen denkst, was kommt dir da als allererstes in den Sinn?
Ich würde sagen, das Gefühl von zu Hause sein. Also so ein bisschen, ja, ein zu Hause haben, sich wohlfühlen, einen Rückzugsort haben. Ja, das ist für mich so das Thema Wohnen.
Wie hat sich das Thema Wohnen für dich verändert seit dem Unfall?
Also meine Wohnsituation hat sich allgemein ganz verändert. Ich habe vor dem Unfall noch zu Hause gewohnt. Und dann geplant nach dem Studium auszuziehen. Und das hat sich jetzt ein bisschen beschleunigt, einfach aus dem Grund, weil das Zuhause überhaupt nicht rollstuhlgängig war und es jetzt nicht so Sinn gemacht hat, das anzupassen mit dem Gedanken, dass ich sowieso in einem Jahr ausziehe, sondern dass man dann besser den Platz, wo ich nachher wohne, so kann umbauen, dass es rollstuhlgerecht ist.
Ist dir das schwer gefallen, jetzt früher halt schon nicht mehr daheim zu wohnen, wie ihr planet?
Es geht eigentlich nicht so, weil man in der Reha ja wie schon quasi ausgezogen ist. Man ist irgendwie so lange weg von daheim und hat sich wie schon ein bisschen daran gewöhnt. Und mit dem Gedanken, dass es sowieso jetzt einmal Zeit war, ist es eigentlich dann ist es auch okay gewesen.
Jetzt ist also auf einen Klopf ganz viel Neues gekommen. Ja. Bevor wir über das Neue dann konkret reden, würde ich gerne noch schnell ein bisschen zurückschauen. Mhm. Dein Unfall, den du gehabt hast, magst du uns erzählen, was passiert ist?
Also das ist jetzt dann fast noch nicht ganz ein Jahr her. Ich bin dort am Velofahren gewesen, auf so einer schönen vierstündigen Velotour. Und dann bin ich den Hügel hochgefahren und 5 Minuten, bevor ich eigentlich zu Hause angekommen wäre, bin ich auf dem Velostreifen gefahren und dann ist eine Fahrerin von hinten gekommen, die unter Drogeneinfluss gestanden ist und am Handy war und dann auf den Velostreifen abgedriftet ist und dann von hinten mich mit 80 km/h eigentlich erfasst hat.
Wow, und dich hat es durch die Luft wahrscheinlich geschleudert und du bist ganz fest verletzt gewesen nachher.
Ja, ja.
Was hast du alles verletzt gehabt? Magst du dich erinnern, was da? Das ist, glaube ich, eine rechte Liste,
ja,
oder?
Ja, ist eine relativ lange Liste von Diagnosen, die ich mit mir umträge jetzt. Also an der Wirbelsäule sind mehrere Verletzungen gewesen, eigentlich an 4 verschiedenen Wirbelkörpern mit einem kompletten Versatz von der Spinalachse, sagt man das, glaube ich, so.
Was bedeutet das? Kannst du uns das erklären?
Aber also das Rückenmark oder einfach meine Wirbelsäule ist ganz verschoben gewesen. Es war nicht einfach Quatsch oder angebrochen, sondern es war wirklich ganz durchgebrochen gewesen. Und dann ist es auch noch höher. An der Halswirbelsäule hat es auch noch einige Brüche gehabt, wo man hat müssen Wirbel austauschen und so. Aber dort ist es zum Glück nicht ganz abeinander gewesen, der Rückenmark, sondern einfach gequetscht. Und da konnte ich am Anfang auch meinen rechten Arm nicht können bewegen, aber das hat sich zum Glück wieder erholt. Und sonst ist auf der Diagnoseliste noch Schädel-Hirntrauma und die Lunge war am Anfang noch kollabiert gewesen oder zerquetscht gewesen. Ja.
Ja, also wirklich auch lebensbedrohlich verletzt, kann man sagen, oder? Am Anfang ist es darum gegangen, dein Leben zu retten.
Ja, also vor allem mit dem Schnaufen hatte ich am Anfang mega Probleme gehabt. Das macht einem dann schon auch Angst.
Ja, das glaube ich. Hast du sofort realisiert, weißt du, auf der Unfallstelle, ich kann meine Beine nicht bewegen? Oder ist das noch ganz weit weg gewesen, das Thema?
Ich habe es schon sofort gespürt. Also ich habe dort der Person, die erste Hilfe geleistet hat, auch gesagt, ob wir bitte an Mami anrufen. Und dort habe ich an Mami am Telefon auch gesagt, Mami, ich kann meine Beine, oder ich spüre meine Beine nicht, ich kann meine Beine nicht bewegen. Aber das war in erster Linie nicht mal so mein Hauptproblem gewesen, sondern dort, weil ich nicht so gut konnte schnaufen und mehr Angst hatte, das überhaupt irgendwie zu überleben, ist das wie so eine kleine Sorge, die dann erst später mit der Zeit gekommen ist.
Ja, du hast erzählt, dass du nachher ja auch auf der Intensivstation gelegen bist und relativ lang eben gekämpft hast mit dem Schnaufen und den anderen Verletzungen und eigentlich die Querschnittlähmung erst später so richtig realisiert hast.
Ja, total. Also in erster Linie dort, die ersten paar Wochen auf der Intensivstation hat man zuerst mal noch andere Sorgen. Einfach so das Überleben steht irgendwie mehr im Fokus. Und dann realisiert man auch noch nicht so ganz genau, was es überhaupt alles bedeutet. Ja, weil man irgendwie auch immer rumläuft und denkt, ja, unsere Schweiz ist eigentlich gar nicht so schlecht rollstuhlgängig. Und dann ist man mal selber davon betroffen und merkt, wo es überall Hindernisse und Hürden hat und wie katastrophal zum Teil eigentlich die Umstände noch sind und wie, ja, wie es überall Barrieren hat und Einschränkungen. Und ja, und das, die Einschränkungen draussen und auch einfach allgemein, was es überall heisst, Querschnittslähmung haben, das realisiert und versteht man dann erst in der Reha und dann nachher im Alltag.
Ja, wahrscheinlich erst recht dann im Alltag und da gehört natürlich ja das Wohnen auch dazu.
Genau.
Du bist nach der Reha, hast du können einziehen in die Para-WG in Zürich. Das ist eine inklusive WG. Kannst du uns mal schnell erklären, was heisst das eigentlich? Wie funktioniert die WG?
Also man kann sich das eigentlich als eine relativ normale WG vorstellen. Fussgängerstudenten, die am Studieren sind und dort dann, ja, normal ihre Wohnsituation haben. Und dann kann man dort als Rollstuhlfahrer her oder auch allgemein mit einer Wirbelsäulenverletzung. Und ja, da leben wir eigentlich zusammen in einer sehr, sehr normalen Wege.
Mega cool. Das heisst auch, ihr unterstützt euch wahrscheinlich gegenseitig. Wer hilft jetzt wem mehr?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen Gegenseitiges. Es ist ein bisschen ein Gehen und ein Nehmen. Klar gibt es Sachen, die man wie als Rollstuhlfahrer einfach Hilfe braucht, zum Beispiel, wenn Sachen irgendwie weit oben sind, wo man einfach nicht herkommt. Das ist halt, ja, unmöglich und da braucht man einfach Hilfe. Aber es ist auf jeden Fall auch mal anders rum. Also, ich würde sagen, wir sind ein gutes Miteinander.
Sehr cool. Und wie verstehst du dich so mit deinen Wegegespändchen? Hast du da ein Wort mitreden, wer mit dir alles dort einzieht? Oder ist das einfach purer Zufall?
Ja, es ist ein bisschen ein Wundertüte, wenn wir dort einzieht. Als wir dort eingezogen sind, habe ich nicht gewusst, wer dort wohnt. Das ist so eine Überraschung. Und es ist sehr spannend, weil wir sind alle total unterschiedlich. Und wir werden wahrscheinlich nie miteinander in Kontakt kommen, wenn es die Wege nicht gäbe. Und ja, das ist sehr spannend, mal so ganz andere Menschen kennenlernen, Menschen, mit denen man sonst vielleicht auch nicht zusammen wohnen würde. Da können wir, glaube ich, in vielen Hinsichten sehr, sehr viel voneinander lernen, weil wir sind wirklich alle total unterschiedlich.
Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich auch hilfst, Barrieren abzubauen, jetzt gerade für Fußgängerinnen und Fußgänger, die sich wahrscheinlich mit dem Thema Querschnittlähmung noch nie so auseinandergesetzt haben. Gibt es da auch intensive Gespräche zwischeneinander?
Ja, immer wieder mal. Also wir haben viel so als ETH-Studenten, die irgendwie Maschinenbau oder irgendetwas Praktisches arbeiten. Und wir sind schon viel im Gespräch und im Austausch und man überlegt sich immer, ja, wie kann man jetzt die Küche vielleicht nochmal ein bisschen inklusiver gestalten, aber dann nicht nur für den Rollstuhlfahrer, sondern auch für die Fußgänger, weil zum Beispiel unsere Küche ist relativ weit unten und das ist dann zum Teil ein bisschen unpraktisch für unsere 2 Meter grossen Studenten, die dann mega sich runterbücken beim Kochen. Und dann entstehen schon spannende Gespräche, wie man das vielleicht könnte besser machen. Und ja, was ich besonders wertvoll finde, ist einfach, dass alle sehr fest auf das Thema sensibilisiert werden. Weil, wie ich vorhin gemeint habe, man merkt gar nicht alle Barrieren. Und wenn man wie einfach das Thema so ein bisschen mehr im Kopf hat und dann auch mit in seine Arbeitswelt später nimmt, zum Beispiel der Architekt, der dann vielleicht darauf schaut, dass sein Gebäude, das er baut, möglichst wenig Barrieren hat, das kann dann, ja, für alle in der Zukunft mega wertvoll sein.
Ja, also ein riesen guter Beitrag, den du hier kannst leisten, einfach auch für die Zukunft, für ein Umdenken. Du hast vorher ein bisschen gesagt, aber es gibt Momente, wo du auf Hilfe angewiesen bist. Ist das schwierig? Muss man sich an das gewöhnen am Anfang?
Ja, ich kann schon ein bisschen Mühe mit Hilfe nehmen. Also man lernt es, weil man es bei gewissen Sachen einfach muss. Aber da bin ich manchmal schon ein bisschen stur und dann versuche ich zuerst das Zeug so ein bisschen selber durchzuboxen. Und häufig funktioniert es dann auch, aber ja, eben zum Beispiel, wenn irgendetwas hoch oben ist, das gibt wie nicht so einen guten Weg, um das dann selber hinzubekommen. Da muss man Hilfe annehmen und das ist dann auch okay. Aber man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen.
Ist auch ein bisschen Überwinden wahrscheinlich, dann wirklich um Hilfe zu fragen.
Ja,
fühlst du dich manchmal gleich auch ein bisschen abhängig? Oder ist das ein Thema, das du ganz weit wegsteckst?
Abhängig würde ich nicht sagen, weil ich glaube, man könnte den Alltag wirklich so gestalten, als jetzt zum Beispiel in einer späteren Wohnung, würde ich logischerweise meine Gewürze nicht irgendwo dort oben haben, dass ich selber nicht ankomme, sondern würde ich es irgendwie herausfinden, wie man an alles ankommt. Und dann ist wieso die Abhängigkeit auch weg. Und eigentlich auch jetzt im Alltag funktioniert das sehr gut, ohne irgendwie abhängig zu sein. Und das ist schon ein sehr schönes und sehr wichtiges Gefühl. Also so ein bisschen die Selbstständigkeit zu haben, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
Selbstständig wohnen ist auch ganz ein wichtiger Meilenstein eben zu dieser Selbstständigkeit im Alltag. Wie bist du überhaupt auf die Para-WG gekommen?
Das Projekt ist ja relativ neu. Das ist erst im Sommer aufgegangen. Und dann relativ früh hat die Sozialberatung auf mich zugekommen und hat gefunden, ja, das wäre doch irgendwie eine Option vielleicht, weil das Thema Wohnen schon relativ früh ein Thema wird. Einfach weil man weiss, die Sachen gehen relativ lang. Und darum ist es relativ früh schon Thema. Und dann habe ich gefunden, nein, oh, das war's, das mache ich nicht. Weil einfach so ein Wegeleben, ich glaube, wenn jetzt der Unfall nicht gewesen wäre und die Situation nicht wäre, wäre ich jetzt nicht unbedingt der Mensch, der in der WG wäre. Weil, ja, ich habe schon gerne so ein bisschen meine eigenen vier Wände. Genau, und darum bin ich eigentlich zuerst relativ abgeneigt gewesen. Und dann hat sich irgendwann so ein bisschen herauskristallisiert, dass es doch eine relativ gute Übergangslösung ist. Und dann sind wir sie auch mal anschauen. Als ich noch in der Reha war, sind wir vorgegangen, schauen, wie das ist. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, dass das wahrscheinlich doch die gescheiteste Übergangslösung ist.
Ja, und jetzt wohnst du dort. Das Konzept von dieser Para-WG, das ist nicht ganz neu. Es gibt schon andere in der Schweiz. Was Zürich speziell ist, erklärt uns jetzt Regula Isering. Sie ist Leiterin von der Para-WG in Zürich.
Also Cenke war ja die erste Para-WG gewesen. Und da hat man einfach gedacht, hey, wir wollen in Zürich auch etwas machen. Und dann ist halt einfach das Inklusive entstanden, dass man einfach gesagt hat, hey, wir wollen hier in Zürich, wollen wir eine inklusive Para-WG machen, wo man wirklich Studierende von der ETH Zürich zusammenbringt mit Menschen, die eine Querschnittlähmung haben.
Wie haben die Leute denn ausgewählt für in diese WG?
Sie haben sich müssen melden, mit einem Motivationsschreiben. Also sie haben sich wie für das Zimmer müssen bewerben. Und dann haben wir schon die natürlich genommen, die uns auch mit Überzeugung haben können sagen, dass sie das auch leben wollen. So. Wir verlangen wirklich, dass sie mindestens einmal in der Woche mit uns zu Nacht essen. Also, dass wir die Inklusion überhaupt leben können. Dass sie auch einmal mit unseren Klientinnen und Klienten posten. Vielleicht auch mal mit ihnen kochen. Und die haben wir auch genommen.
Und wie muss so eine inklusive WG eigentlich eingerichtet sein, dass es für alle stimmt?
Also das war sehr herausfordernd. Also wir haben eine 13,5 Zimmer Clusterwohnung, oder? Und das sollte alles irgendwie barrierefrei eingerichtet werden. Jetzt nur ein Pult, oder? Für einen Rollstuhlfahrer, ja, was ist es? Hat er einen halben Rollstuhl, einen Elektrorollstuhl? Dann der Studierende, der vielleicht mal stehen und so. Und dann haben wir gesagt, ja klar, es muss ein Höhenverstellbar sein. Das war mal das eine. Und dann die Möbel, oder die Kästen. Wo kommt die Stangenhöhe an, dass es jetzt auch für einen grossen Student, sagen wir von der ETH, und für jemanden, der im Rollstuhl ist, möglich ist, daran anzukommen, oder?
Ja, also die Regula sagt, mir hat ganz viel überlegt und gleich ist es wahrscheinlich da und dort einfach ein Kompromiss, wie du vorher schon erzählt hast.
Ja, in gewissen Sachen ist es ein Kompromiss, aber ich würde sagen, grösstenteils finde ich es wirklich toll eingerichtet, dass man wie, wenn du reinkommst, merkst gar nicht, dass es eine spezielle Anpassung ist. Und das finde ich schon auch schön und wichtig, dass man nicht direkt sieht, oh, das ist überall so anpasst, sondern dass es irgendwie ein schönes Mittelmaß ist, dass es schlussendlich für alle funktioniert.
Also auch ein Stück Normalität.
Ja, genau. Man will es eigentlich, glaube ich, jeder Rollstuhlfahrer oder Querschnittgelähmte oder Beeinträchtigte will es einfach so normal wie möglich. Man will es nicht so speziell auf einem zugeschnitten, dass es dann nur für einen selber passt und für die anderen nicht mehr. Oder man will auch nicht immer extra Wurst haben, aber wenn es wie einfach so normal ist, das ist eigentlich das, was jeder möchte, würde ich jetzt mal so sagen.
Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass es das Angebot gibt? Das ist übrigens ein Angebot vom Schweizer Paraplegikerzentrum. Warum ist es für dich so wichtig?
Für mich ist es wichtig aus dem Grund von der Sensibilisierung, wie ich vorher gemeint habe. Und als vielleicht so ein bisschen Vorzeigemodell, wie normal es eigentlich kann sein, einfach so ein ganzes organisches Zusammenleben und dass das vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr so außergewöhnlich ist, sondern einfach so ein bisschen der normale Standard.
Hast du das Gefühl, jetzt gerade so die besondere Zusammensetzung, die ihr miteinander habt, dass die euch noch fast mehr zusammenschweisst, als wenn es jetzt ein normaler, ja, Anführungszeichen, WG wäre mit allen Fußgängerinnen und Fußgängern?
Ja, irgendwo tut man sich so ein bisschen mehr miteinander oder auseinandersetzen. Das schweißt am Schluss so ein bisschen auf eine andere Art und Weise zusammen. Ja, weil es auch wirklich eigentlich Leute sind, wo man die Konstellation hätte es bestimmt nicht gegeben, wenn es die Wege nicht gäbe. Und das ist dann schon spannend, was dann so für Konversationen entstehen und wie es einem eigentlich so den Horizont erweitert vom Studium oder in der Freizeit. Und ja, das ist schon so eine kleine spezielle Atmosphäre dann.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt, du studierst ja auch. Mhm. Du studierst Psychologie. Warum genau Psychologie? Das hast du ja vor dem Unfall schon entschieden.
Ja, das habe ich schon relativ lang her entschieden. Also ich bin jetzt dann bald fertig. Jetzt fehlt mir noch die Masterarbeit und dann bin ich fertig. Ursprünglich ist es, ich glaube, ursprünglich ist es so ein bisschen, weil ich gerne mit anderen Leuten über ihre Probleme geredet habe. Und dann gefunden, ah ja, dann Psychologie passt. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, Psychologie ist einfach wahnsinnig interessant, weil es lernt einem so viel über einem selber und seine Umwelt, wie Menschen so ein bisschen funktionieren, wie unser Kopf funktioniert, wie viel Einfluss man eigentlich darauf nehmen kann. Und ja, so ein bisschen das Bedürfnis zu helfen hat sicher auch eine grosse Rolle gespielt.
Hast du das Gefühl, du schaust es jetzt mit deiner Geschichte, mit deinem Schicksalsschlag, den du erlebt hast, nochmal anders an, dass du diesen Beruf gesucht hast?
Ja, also ich glaube, mir hat schon so den Blick darauf ein bisschen verändert, weil ich habe das Gefühl, alles das, was man immer lernt, ist wie so ein bisschen praktisch in Anwendung gekommen in den letzten Monaten. Und dass man so ein bisschen wie von der anderen Seite zu erfahren, ist schon auch sehr wertvoll gewesen und sehr lehrreich. Und ja, ich meine, es ist zum Glück ein Beruf, den man immer noch im Sitzen ausführen kann. Und jetzt hat mir schon auch nochmal eine spezielle Faszination gegeben, wo ich jetzt zum Beispiel vor dem Unfall nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, noch Psychotherapieausbildung machen. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, hey, mal, ich glaube, das fände ich schon auch noch sehr spannend.
Hätte dir das Studium auch ein bisschen helfen können, weißt du, in dem ganzen Prozess, ja, von bestimmt der Reha? Oder wo du so tief vielleicht auch gehabt hast und nicht gewusst hast, wie du daraus rausgekommen bist? Ja. Hast du Techniken gehabt, die du hast können vorholen?
Ja, ich würde sagen, so ein bisschen unterbewusst. Zum Beispiel, also was mir ganz schlecht gegangen ist, habe ich jetzt wirklich einfach das Bedürfnis gehabt, dass es mir schlecht geht und ich kann mir selber nicht helfen. Und das hat es wie auch gebraucht und es war auch gut gewesen, dass man diesen Gefühl dann auch den Raum gibt. Aber wo es dann so ein bisschen rauf ist, hat es schon geholfen, so ein bisschen aktiv etwas zu verändern und so ein bisschen aus dem Wissen, hey, unsere Gedanken können wir eigentlich steuern. Und das hat bestimmt aus dem Studium geholfen, aber auch aus dem Sport früher, so ein bisschen das Wissen, hey, auch wenn es dir mal wirklich schlecht geht und du hast das Gefühl, es kann dir nie mehr besser gehen, alles geht vorbei, alles ist vergänglich. Und auch wenn man das Gefühl hat, es wird nie mehr besser, irgendwann wird es auch wieder bergauf gehen.
Wie fest drückt Psychologin Delia auch in den Wege jemanden mal ein bisschen durch? Kommen jetzt alle mit ihren Problemen zu dir?
Nein, also das versuche ich schon auch so ein bisschen auf jeden Fall zu trennen. Also ich finde das unangenehm, wenn man dann so ein bisschen in normalen, freundschaftlichen Interaktionen anfängt, Psychologin raushängen lassen. Ich glaube, da reden wir mehr als Freunde und als Mitbewohner und nicht als Psychologen und Klienten.
Jetzt, die Wege ist auch ein bisschen da oder soll helfen, dass man auch Lösungen und Hilfsmittel findet für Alltagsprobleme. Und das ist auch tatsächlich schon passiert, wie das die Regula Isering erzählt.
Da hat eine Klientin gesagt, du, ich habe so wie ein bisschen kalt, oder, auf der Seite, jetzt im Winter. Und dann ist ein Student an und hat einfach angefangen, werken und machen und schauen, wie kann ich etwas erfinden, was für meine Mitbewohnerin dann wirklich stimmt. Und dann hat er dann das der Klientin vorgestellt und die ist fast ausgeblieben. Was? Ich habe das nur einmal so gesagt, bin zur Nacht und du schnappst das auf und machst für mich etwas. Also das finde ich wahnsinnig schön.
Regula, außerhalb der WG helfen auch sogenannte Stadttrainings, dass die Rollstuhlfahrenden lernen, sich zurechtfinden. Eine Erfahrung, die du auch schon selber hast dürfen machen.
Ja, unsere Klientinnen haben sich gewünscht, dass wir, wenn wir mal so ein Stadttraining machen, dass wir auch alle im Rollstuhl sind. Und dann ist eine Studentin von der ETH Zürich und eine Mitarbeiterin und ich sind zusammen mit zwei Klientinnen in die Stadt und gehen essen. Und nur schon dort war eine Herausforderung, wie können wir von dem Buffet oben runter die Ware schöpfen und was hat es überhaupt dort drin, weil man das gar nicht gesehen hat. Dann hat die eine Klientin gefunden, hey, wir füttern es doch einfach und schauen es an. Und dann haben wir gewusst, was dort drin ist und haben das können schöpfen.
Was nimmst du sonst noch so mit von dieser Erfahrung?
Die Leute haben uns eigentlich immer helfen, aber wir haben wirklich keine Hilfe dürfen annehmen. Und das ist auch auf dem Heimweg dann wieder eine riesen Herausforderung für uns. Wie komme ich durch den Schneepflotsch? Also es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Erlebnis gewesen. Und man einfach sieht, dass es sehr anstrengend war für uns. Und unsere Klientinnen das schon mit einer Leichtigkeit machen, obwohl sie auch noch nicht wahnsinnig lange im Rollstuhl sind.
Magst du dich erinnern an die Geschichte, die Regula erzählt hat?
Ja, genau, das war ein lustiger Abend.
Was war dort so die Herausforderung jetzt wirklich als betroffene Person?
Es war lustig, auch mal die Leute zu beobachten, die das erste Mal im Rollstuhl hocken, weil dann merkt man plötzlich kleine Barrieren, nur schon so der Spalt zwischen Tramstation und Tram. Dort reinzukommen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und ja, das war interessant, die anderen zu beobachten und sich selber dann so ein bisschen wiederzuerkennen, wie man am Anfang auch so unterwegs war. Und ja, dann haben wir es uns halt nicht so einfach gemacht und sind dort bei einem Buffet essen. Und es waren zwei Stöcke und beim unteren kommt man relativ gut an. Aber beim oberen ist, ja eben, wie der Regula erzählt hat, sieht man es nicht, kommt nicht so gut an. Aber die sind wirklich, die Mitarbeiter sind so hilfreich gewesen. Die sind zu fünften im Kreis gestanden und sind so ready gewesen, um uns zu helfen, wenn man es braucht hätte. Aber ja, haben es selber versucht und hat dann auch gut geklappt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so ein bisschen sieht, wie andere strugglen und man selber doch schon recht gut unterwegs ist im Rollstuhl, macht das auch ein bisschen stolz?
Ja, schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Dann sieht man so ein bisschen selber, wie weit man eigentlich schon gekommen ist und wie gleich zügig man mittlerweile so ein bisschen unterwegs ist. Und wie man am Anfang sich das eigentlich nicht so vorstellen kann, dass man irgendwann mal da so gut zurechtkommt und dass es immer besser ist und auch so mit Hoffnung und Gedanken und Ziel, dass es nochmal besser wird, ist schon, ja, macht das schon stolz.
Ja, jetzt bist du im Moment, wohnst du in dieser Para-WG. Du hast gesagt, das ist eine Übergangslösung.
Ja, genau.
Weil du auf deine richtige Wohnung wartest.
Ja.
Wie ist dort so Stand der Dinge?
Ja, noch nicht so gut. Also wenn man bauen möchte, dann ist das relativ mühsam mit allen Ämtern und Bewilligungen und Zeugen und Sachen, die es gibt. Es dauert halt alles relativ lang. Und da sind wir jetzt eigentlich schon seit mehr als einem halben oder etwa einem halben Jahr sind wir eigentlich dran. Bis jetzt hat sich eigentlich noch gar nichts da, weil ja, es einige Hürden dazwischen gehabt hat, aber es ist im Gang. Es kommt langsam, aber es kommt langsam.
Dein Ziel ist, irgendwann in deiner eigenen vier Wänden alleine zu leben. Ist ja, das richtig?
Ja, genau. Also die Wohnung wird so umgebaut, dass es dann für mich passt, dass alles gut alleine geht. Und da muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich würde sagen, ich wünsche mir für alle, für die ganze Welt, dass es wie irgendwann an so einem Punkt ist, dass man nicht immer als Rollstuhlfahrer gezwungen ist, so fest vorausplanen, dass man nicht gezwungen ist, sich so fest zu schauen, hey, komme ich da rein oder nicht, sondern dass es einfach eine Natürlichkeit hat, dass alles funktioniert für alle, egal ob im Rollstuhl, egal ob andere, ein anderes Handicap, egal was es ist, dass es einfach eine Welt ist, die für alle zugänglich ist, wo alles für alle funktioniert und ja, man so ein glückliches und organisches Miteinander kann sein.
Danke vielmals, Delia, für das wunderbare Gespräch.
Danke.
Ich wünsche dir auf dem Weg alles, alles Gute.
Dankeschön.
Mehr zum Angebot der Para-WG findest du übrigens unter dem Link in der Beschreibung dieser Folge. In der nächsten Folge erzählt uns John Stifler, wie er als Tetraplegiker dank vielen Hilfsmitteln allein zu Hause wohnen kann. Das ist Querschnitt, der Podcast der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.